Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer in nahen Fern. Ich möchte beginnen mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir und preisen dich, dass wir uns auch heute wieder versammeln dürfen. Wir danken dir für dein kostbares Wort, das du uns gegeben hast und dass wir auch jetzt wieder gemeinsam studieren dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Leitung, um das Wirken deines Geistes in unseren Herzen und in meiner Zunge, dass du verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst heute. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und hilf uns, dein Wort anzuwenden auf unseren Alltag. Wir bitten dich darum von Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Ist es dir schon mal richtig schlecht gegangen? Warst du mal total am Boden zerstört? Wie verhalten wir uns in solchen Krisensituationen, wenn es uns mal richtig schlecht geht? Was tun wir, wenn man uns den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn wir in die Ecke gedrängt werden, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen? Ganz praktisch, wenn es vielleicht in unserer Ehe so kriselt, dass kein Ausweg mehr in Sicht ist, wenn trotz großer Bemühungen wir einfach mit den Kindern nicht mehr fertig werden, wenn wir auf dem Arbeitsplatz missverstanden, von Vorgesetzten und Kollegen verachtet und vielleicht sogar ausgetrickst werden, wenn wir einfach nicht mehr mit unseren Finanzen zurechtkommen oder auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass die Restriktionen unsere Geschäftstätigkeit, unsere wirtschaftliche Existenz bedrohen, wir kurz vor der Pleite stehen oder auch, dass wir direkt Betroffene sind und zu denen gehören, die einen ganz schweren Corona-Verlauf haben und nicht wissen, ob sie nächste Woche noch leben. Also was sollen wir tun? Wie verhalten wir uns, wenn sich das Leben scheinbar gegen uns wendet? Wir wollen das heute betrachten anhand eines Beispieles aus dem Alten Testament, aus Psalm 34, anhand einer Episode aus dem Leben Davids, der menschlich gesehen ganz in die Ecke gedrängt war, total am Ende und wie er da wieder herauskam. Ich lese Psalm 34. Von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, aber steht sein Angesicht entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört und aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück der Gerechten, aber aus alledem errettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrechen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Soweit Gottes Wort, Psalm 34. Wir haben hier einen alphabetischen Psalm. Das bedeutet, jeder Vers dieses Psalms beginnt mit dem nächsten Buchstaben des hebräischen Alphabetes, so wie wenn man in Deutsch ein Gedicht schreiben würde und die erste Zeile fängt mit A an, die zweite mit B, die dritte mit C und so weiter. Es gibt einige wenige Psalmen, wie auch Psalm 25 oder Psalm 119, die so angeordnet sind. Es ist ein relativ langer Psalm, deswegen haben wir nicht Zeit, uns alle Verse im Detail anzuschauen. Aber bevor wir auch die wichtigsten Aspekte dieses Psalms gemeinsam betrachten, ist es zunächst unerlässlich, dass wir uns ein Bild davon machen, in welcher Lage der König David eigentlich damals gerade steckte. Dieser geschichtliche Hintergrund wird an drei Stellen in der Bibel beleuchtet. Hier Psalm 34, vor allem Vers 1, was wir gelesen haben. Dann auch Psalm 56. Psalm 56 ist kurz vor diesem Psalm 34 entstanden, als David in der Not zum Herrn schreit, praktisch zur selben Zeit, kurz davor. Und dann noch 1. Samuel 21, diese Verse im historischen Buch 1. Samuel lesen wir gleich noch. Ich möchte die Situation so zusammenfassen. David war schon lange zum König von Israel gesalbt worden, ohne aber tatsächlich König zu sein. Das war in 1. Samuel 16. Saul war noch König, er wurde zum König gesalbt, musste aber warten, bis seine Zeit kam. Punkt 2. David war inzwischen bekannt und berühmt. Wir alle kennen die Geschichte von David und Goliath im Kapitel nach seiner Salbung zum König von Israel in 1. Samuel 17. Und dann heißt es eben auch in 1. Samuel 18, Vers 7, Saul hat seine Tausende erschlagen, David seine Zehntausende. David war berühmt. Er hat nicht nur Goliath besiegt, sondern auch viele andere der philistischen Feinde, die immer wieder in das Land Israel eingefallen sind. Als drittes ist wichtig zu merken oder anzumerken, dass David inzwischen König Saul zum Feind hatte. Es war nicht nur sein Vorgänger im Amt, sondern sein aktiver Feind. Er hat ihn verfolgt. David war ja eng befreundet mit Jonathan, dem Sohn des Königs, und als er einmal am Tisch des Königs fehlte und Saul fragt, na, wo ist denn der David? Und Jonathan praktisch mit einer Ausrede ihn entschuldigt, war Saul so wütend, dass er seinen Speer nimmt und gegen seinen Sohn schleudert. Und da wusste Jonathan, mein Vater Saul meint es todernst, er will David töten. Saul hat es gesagt und nicht nur daher geredet, sondern wirklich ernst gemeint. Daraufhin musste dann David sich von seinem besten Freund trennen, von Jonathan in 1. Samuel 20. Und nun in 1. Samuel 21, wo unsere Geschichte spielt, war er permanent auf der Flucht. Zunächst in Vers 2, 1. Samuel 21 in Nob, dann 1. Samuel 21, Vers 11 in Gad bei den Philistern, der Hintergrund dieses Psalms, später Kapitel 22 in der Höhle Adullam, wieder ein paar Verse später in Moab und so weiter. Interessanterweise haben wir auch im Neuen Testament eine Parallele mit Paulus. Auch Paulus war mal auf der Flucht von einem König und Paulus beschreibt diese Flucht in 2. Korinther 11, Verse 32 und 33, wo er in Damaskus von dem König gesucht, verfolgt wird. Er sollte auch bestraft, hingerichtet werden. Und anders als hier David, er hat sich nicht wahnsinnig gestellt, sondern er wurde in einem Korb an der Stadtmauer runtergelassen und konnte fliehen. Menschlich gesehen war diese Zusammenfassung des bisherigen Lebens von David ein Aufstieg, grandios, vom Hirtenjungen zum gesalbten König und dann wieder ein genauso krasser Abstieg vom König, vom gesalbten König, der aber noch nicht im Amt ist, zu einem Flüchtling, der im Land herumrennt und sich vor Saul verstecken muss. Geistlich gesehen war das allerdings kein Abstieg, sondern eine Zeit der Prüfung und Vorbereitung vom Herrn. Und in dieser Zeit, als David auf der Flucht war, selber noch nicht König war, Saul hat noch geherrscht, sind viele Psalmen entstanden. Nicht nur dieser Psalm 34 oder Psalm 56, die zusammengehören, sondern auch andere wie Psalm 57, Psalm 142 und so weiter. Lass uns nun den konkreten geschichtlichen Hintergrund zusammen lesen. 1. Samuel 21, die Verse 11 bis 16. Wer mitlesen möchte, 1. Samuel 21, Verse 11 bis 16. Hierauf machte David sich auf den Weg und floh an jenem Tag vor Saul und begab sich zu Achisch, dem König von Gad. Da sagten die Diener des Achisch zu diesem: Da ist ja David, der König des Landes. Das ist ja der, zu dessen Ehren sie bei den Reigentänzen singen. Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Diese Worte machten David überaus bedenklich und er geriet in große Furcht vor Achisch, dem König von Gad. Daher stellte er sich wahnsinnig vor ihnen und gebärdete sich wie ein Rasender unter ihren Händen, trommelte an die Torflügel und ließ den Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achisch zu seinen Dienern: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir hier etwa an verrückten Leuten, dass ihr mir auch diesen noch hergebracht habt, damit ihr den Verrückten bei mir spiele? Der soll mir ins Haus kommen. Nebenbei bemerkt, für den König von Gad gibt es zwei Namen. Einmal heißt er Achisch und einmal Abimelech. Wobei Abimelech der Titel des Herrschers ist, so wie in Ägypten die Herrscher Pharao genannt werden, wurden oder in Rom im Römischen Reich die Herrscher Cäsar genannt wurden, so bei den Philistern Abimelech. Und Achisch war sein konkreter Name. Also da gibt es keinen Widerspruch, sondern das ist einfach einmal der Titel und einmal der Name. Also Achisch wird David vorgestellt und Achisch ist empört, sagt: Ich brauche nicht noch mehr Irre, ich habe schon genug Geisteskranke hier. Und man kann sich diese Erniedrigung von David, dem gesalbten König Gottes, wohl kaum lebhaft genug vorstellen. Der, der der König des Volkes Gottes sein sollte, gebärdet sich in der Stadt der philistischen Erzfeinde wie ein Irrer. Der, der den höhnenden Riesen Goliath erlegte, sucht nun genau in der Heimatstadt von Goliath, nämlich in Gad, Zuflucht vor dem vor Eifersucht rasenden Saul und wird so zum Gespött der Philister. Wie ist David überhaupt auf die Idee gekommen, gerade in Gad, der Heimatstadt von Goliath, Zuflucht zu suchen? Vielleicht wollte David ganz besonders clever sein. Wir wissen es nicht, das ist Spekulation, gebe ich zu. Vielleicht hat er gedacht, wo würde Saul mich am wenigsten vermuten? Wo würde er mich am wenigsten finden? Und hat dann gedacht: Aha, ich habe ja einen Goliath geschlagen, also gehe ich in die Stadt Goliath nach Gad. Saul wird überall suchen, aber da wird er mich ganz bestimmt nicht vermuten. Vielleicht wollte David hier ganz besonders clever sein und hat sich durch seine vermeintlich menschliche Cleverness in eine ganz schwierige Situation gebracht. Der Gesalbte des Herrn lässt Speichel in seinen Bart fließen, so sagt uns das Wort hier, und trommelt wie ein Besessener an die Torflügel der Stadt. Der, der einst von den Frauen als Held besungen wurde, gibt sich nun vor den Frauen und Kindern der Feinde Israels der Lächerlichkeit preis. Und wenn wir uns das mal so lebhaft vorstellen, wie er da im Stadttor ist, das Stadttor früher in der Antike war ja sozusagen, was bei uns heute der Marktplatz ist oder die Fußgängerzone, da wo sich die Leute versammeln, da wo Rat gesessen wird, wo Urteile gesprochen werden, ein Versammlungsplatz. Und vielleicht hat damals die eine oder andere Mutter, die diesen sich wahnsinnig stellenden David gesehen hat, zu seinem Kind gesagt, kopfschüttelnd: Schau dir diesen Verrückten an, schau ihn dir gut an, mein Kind. Solches lässt unser Gott Dagon jenen Menschen widerfahren, die unserem Volk und unseren Göttern widerstehen. Das kommt davon. Wir können uns also die Demütigung kaum lebhaft genug vorstellen, in was für einer Ecke, in was für einer Bedrängnis David war. Hast du dich schon einmal wie ein Verrückter gebärdet, Speichel in deinen Bart fließen lassen, als verzweifelten letzten Versuch in einer ausweglosen Situation? Ich nicht, wahrscheinlich ihr auch nicht. Tja, was tut der Mensch nicht alles, wozu ist er nicht bereit, wenn es ihm wirklich an den Kragen geht? Hatte nicht vielleicht der Teufel recht, als er in Hiob 2, Vers 4 sagt, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben? Aufgrund dieses geschichtlichen Hintergrunds ist es völlig überflüssig, darüber zu diskutieren, ob jetzt David vielleicht sogar vom Heiligen Geist dazu angespornt wurde, sich irre zu stellen, oder ob er sich selber ausgerechnet hat, dass er vielleicht durch diese List seine Haut retten kann. Nein, liebe Geschwister, wir haben es hier mit einem der größten Glaubensniederlagen, einer der schlimmsten Demütigungen, einer der größten Tiefpunkte im Leben Davids zu tun. Seine erste Sünde war es überhaupt, bei den Feinden Israels, bei den Feinden des Volkes Gottes um Schutz und Hilfe zu suchen, anstatt dem Herrn zu vertrauen und in Israel zu bleiben. Und dann, er hat ja wahrscheinlich gedacht, die werden mich vielleicht nicht erkennen, die werden nicht wissen, wer ich bin. Ich stelle mich einfach als ganz normaler Mensch in der Masse, werde ich untergehen und sicher sein. Seine zweite Sünde war es dann, nach der Entdeckung bei dieser tollkühnen Flucht vor Saul nach Gat, auf eine List, auf Tricks zu setzen, anstatt die Rettung ganz dem Herrn zu überlassen. Diese Schuld musste er mit einer seiner tiefsten Demütigungen bezahlen. Es hätte auch ganz anders kommen können hier. Die Philister oder der König von Gat hätte ihn ergreifen und wegen Goliath mit dem Tode bestrafen können. Vielleicht hätten sie ihn noch gefoltert. Noch schlimmer, er hätte vielleicht auch um einen Preis an Saul verkauft werden können und so hätten sich Davids Feinde, die Philister auf der einen Seite und Saul auf der anderen Seite, noch gegenseitig arrangiert und er wäre in seinem eigenen Heimatland von den Leuten seines eigenen Volkes umgelegt worden. Aber der Herr hat das nicht zugelassen, sondern anders geführt. Obwohl David also hier eine zweifache Sünde begangen hat, hat Gott ihn bewahrt, ist Gott zu ihm gestanden, hat Gott den König von Gat gelenkt, dass er gar kein großes Interesse hat, hier an diesem Helden Israels ein Exempel zu statuieren. Gott hat ihn bewahrt. Als er sich beim Verhör vor dem König von Gat verrückt stellt, auf eine Frage hin vielleicht nur die Augen verdreht, vielleicht sich wie ein krankes Huhn gebärdet oder ein paar unverständliche Laute stammelt, wird er einfach weggeschickt. Diese Wendung kommt nicht von ungefähr. Denn inmitten seiner tiefen Glaubensniederlage besann sich David auf den Herrn. Und davon handelt Psalm 56. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das heute Nachmittag mal zu Hause lesen. Psalm 56 handelt genau von dieser Zeit, als er erkannt hat, in was für einen Mist er sich da hineingeritten hat. Und wie er zum Herrn schreit und um Hilfe ruft. Er beinhaltet das verzweifelte Rufen Davids nach Gottes Hilfe, aber dann auch Davids Durchringen zu neuem Gottvertrauen. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Psalm 56, Vers 12. Und dieses Vertrauen kommt in dem heutigen Psalm 34 zum Ausdruck, dem wir uns nun näher zuwenden wollen. Ich möchte wenige Hauptgedanken dabei hervorheben. Zunächst in den Versen 2 bis 7 die Rolle des Gebetes in Schwierigkeiten. Dann in den Versen 8 bis 15 als zweiten Punkt, Gottesfurcht führt nie zu Mangel. Und drittens in den Versen 16 bis 23, es gibt zwei Lebenswege mit unterschiedlichem Ausgang. Wir haben als Predigtthema ja schon gesagt, der Psalm kann überschrieben werden mit Gottes Treue trotz Versagen. Obwohl David hier eigentlich komplett versagt hat, er hat Gott nicht vertraut, er hat bei den Feinden Gottes um Schutz und Hilfe gesucht, war Gott trotzdem treu. Das schon ist ein Hinweis für uns, dass Gott, wenn du ein Kind Gottes bist, auch zu dir hält, auch wenn du Fehler machst. Man könnte, und manche Prediger haben das so gemacht, auch diesen Psalm als einen Angstpsalm bezeichnen. David hat sich ja so verhalten, weil er Angst hatte. Zunächst Angst vor Saul, das ließ ihn wegrennen zu den Feinden Israels, und dann Angst vor den Philistern, das hat ihn dazu bewegt, sich als Schauspieler zu betätigen und wie ein Verrückter zu stellen. Angst bedeutet immer, die Menschen sind groß, man hat Angst vor den Menschen und Gott ist klein. Und in diesem Psalm 56 und auch in Psalm 34 hier kommt das Gottvertrauen, das David dann, als er sich besann, zur Sprache und kommt durch, dass er plötzlich merkt, nein, das ist nicht so. Nicht Saul ist groß, nicht Achish ist groß, nicht die Philister sind groß, vor denen ich Angst haben muss, sondern Gott ist groß. Die Menschen sind klein. Lasst uns also nun den Text genauer anschauen. Verse 2 bis 7, die Rolle des Gebetes in Schwierigkeiten. Vers 5 und 7 berichten zunächst von den verzweifelten Gebeten Davids zu seinem Herrn inmitten der Schwierigkeiten. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Es waren nicht oberflächliche Schwierigkeiten, das war Existenzangst. Sein Leben war bedroht. Es war ein Schritt zwischen ihm und dem Tod. Und das ist auch das, was das Wort Bedrängnis in Vers 7 meint. Man ist komplett in die Ecke gequetscht. Es scheint keinen Ausweg mehr zu geben. Man steht mit dem Rücken zur Wand. Und vor einem sind die Bedränger, die Angreifer. Das ist eigentlich schon der erste Schritt zur Hilfe, zu erkennen, wo man steht, seine verzweifelte Lage recht zu erfassen und nicht zu meinen, ach, ich war schon oft in Problemen, meine Cleverness holt mich auch hier wieder raus oder vielleicht mit einer nochmaligen Lüge werde ich auch dieses Problem lösen. Nein, zu erkennen, dass nur ein Schritt zwischen mir und dem Verderben ist, so wie Davids Leben hier am berühmten seidenen Faden hing, das ist der erste Schritt zur Heilung. Und im Prozess der Bekehrung ist das ja auch eigentlich der erste Schritt, um Christ zu werden, zu erkennen, wie stehe ich überhaupt vor Gott. Ich bin Sünder vor Gott. Ich bin nicht der Gute, für den ich mich immer gehalten habe. Ich bin ein Sünder vor dem Herrn und ich brauche Vergebung. Ich bin schuldig vor Gott. Ich kann ihm nichts bringen, was irgendwie Wert hat. Wenn du in Nöten, in Schwierigkeiten bist, zögere nicht, den Herrn um Hilfe anzurufen. Und wenn du denkst, warum sollte Gott mich hören? Ich bin ja selber schuld an meinem Schlamassel. Dann denk an David. Denn dieses Denken, ich bin selber schuld an meinem Schlamassel, warum sollte Gott mir helfen, ist ja ein Stück Werkgerechtigkeit. Denke dann daran, dass auch David sich selbst in seine ausweglose Lage hineingeritten hat. Trotz seiner zweifachen Sünde wagte er zu beten und den Herrn um Hilfe anzurufen. Bekenne dem Herrn deine Ängste und Nöte, und der Herr wird auch dich aus der Ecke herausholen. Er allein ist dazu in der Lage. Und deshalb ist er die erste und einzige Adresse, an die wir uns wenden sollen. Der berühmte Prediger Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon aus London, schrieb dazu: Das Gebet kann uns von allem Leid so schnell befreien, wie Ägypten von den Fröschen und Fliegen gesäubert wurde, als Mose den Herrn darum bat. Noch nie hat ein krankes Herz vergeblich auf den guten Arzt geschaut. Ja, wenn wir uns ernsthaft dem Herrn zuwenden, dann wird Vers 6 Realität. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschirmt. Wird nicht beschämt. Sie blickten auf ihn und strahlten. Das hebräische Wort für strahlen hier ist das gleiche Wort wie auf dem Berg Sinai gebraucht wird, als Mose in der Gegenwart Gottes steht, die 10 Gebote empfängt und es heißt, dass sein Gesicht strahlte. Das gleiche Wort. Und wir können uns vielleicht mal bildlich in unserer Fantasie vorstellen. Auf der einen Seite das Gesicht von David, wie er im Stadttor von Gad steht, sich wie ein Irrer gebärdet, Speichel in seinen Bart fließen lässt, diesen Gesichtsausdruck. Und den Gesichtsausdruck Mose, wie er auf dem Berg in der Gegenwart Gottes steht und sein Gesicht strahlt. Das genau, diese zwei Gesichter, ist der Gegensatz, wenn wir auf Menschen vertrauen oder vor Menschen Angst haben, dann kann unser Gesicht entstellt werden wie bei David, als er sich wie ein Irrer gebärdete. Und wenn wir auf Gott vertrauen, wird unser Gesicht strahlen, so wie das Angesicht Mose gestrahlt hat in der Gegenwart Gottes. Alle Zeit und beständig heißt es hier in dem Vers. Das heißt doch, wir können den Herrn noch so viel rühmen und loben, man wird uns nie nachsagen können, dass wir den Herrn zu viel loben in den Versen davor. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemand nachgesagt hat, du lobst aber Gott viel zu viel, das ist doch wirklich übertrieben. Oder hat es schon mal jemand zu dir gesagt? Ich habe das noch nicht erlebt. Unser Mangel ist immer, dass wir Gott zu wenig loben, dass wir zu wenig uns auf Gott besinnen, dass Gott viel zu wenig bei uns im Mittelpunkt steht. Und deswegen müssen wir uns ermahnen lassen. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Einzig und allein der Herr hat rechtmäßigen Anspruch auf das Lob seiner Geschöpfe. In jeder Lage, unter allen Umständen, vor, während und nach der Prüfung, an hellen wie an dunklen Tagen. Wenn unser Mund voll Lob Gottes ist, dann gibt es keinen Platz mehr für das Murren und die Unzufriedenheit. Und schließlich Vers 7. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Gott rettet aus allen Bedrängnissen, besonders auch aus den geistlichen Nöten der Sünde durch Jesus, den Heiland der Welt. Gott ist der Retter, er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um uns von Sünde und Schuld zu befreien, indem er, Jesus, stellvertretend für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist. Und wir dürfen darauf vertrauen und im Vertrauen, im Glauben an Gott ein neues Leben anfangen. Gott ist der Retter. Er hat immer einen Ausweg, auch für dich, wenn du ernsthaft zu ihm kommst. Deswegen habe ich diesen Abschnitt überschrieben, die Rolle des Gebets in Schwierigkeiten. Bibelkenner unter uns kennen ja auch die Notrufnummer Gottes. Das ist nicht 110 oder 112, wie hier in der Welt, sondern das ist 5015, nämlich Psalm 50, Vers 15, wo es heißt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Kommen wir nun zum zweiten Teil oder den wichtigsten Punkten daraus, Verse 8 bis 15. Ich habe den Abschnitt überschrieben, Gottesfurcht führt nie zu Mangel. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten, Vers 10b. Und das ist die Erfahrung Davids inmitten seiner Not. Obwohl er zweifachen Mist gebaut hatte, hatte Gott ihn doch vollständig versorgt, weil er seine Situation erkannte und sich auf Gott besann. Inmitten seiner ausweglosen Situation fing er an, auf Gottes Hilfe zu vertrauen und zu ihm zu rufen. Vers 8. Die Engel des Herrn lagern sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das beschreibt die Situation, wie David sie in den Händen der Philister nach seinem Hilfeschrei im Glauben sah. Die Engel als dienstbare Geister umlagern die Erwählten Gottes, um ihnen zu helfen und sie zu beschützen. David hat hier das wie Elisa und sein Diener erfahren, in 2. Könige 6, Vers 15, die, die bei mir sind, sind mehr als die gegen mich sind. Mit dem Herrn auf der Seite gibt es nie Mangel an Schutz und Bewahrung. Und auch keinen Mangel an Fürsorge. So geht es weiter hier in einem Bild mit dem Löwen oder dem Junglöwen. Wenn schon Tiere selten hungern, so doch Löwen, die zu den wildesten der Tiere gehören und zu den stärksten, fast nie. Und wenn vielleicht mal ein alter, gebrechlicher, klappriger Löwe doch mal Mangel hat, umso wenig ein junger, kräftiger Löwe. Dieser junge Löwe hier in dem Psalm ist das Paradebeispiel eines selbstgenügsamen Menschen, der meint, in allen Dingen selber zurechtzukommen. Ich brauche Gott nicht. Und sich notfalls das Gewünschte wie ein Löwe auf räuberische Weise anzueignen. Das ist falsch. Denn der Mensch, der dem Herrn vertraut, ist noch viel besser dran als der junge, kräftige Löwe. Der schlichte Gläubige, der nicht wagt, wie ein Löwe zu handeln, wird vom Herrn reichlich versorgt. Gottes Wort sagt hier, er wird überhaupt keinen Mangel haben. Empfindest du irgendeinen Mangel in deinem Leben? Ist uns vielleicht bewusst, dass wir in unserem geistlichen Leben oft nicht gesättigt sind, sondern schon länger auf geistlicher Diät leben? Was für Mängel haben wir in unserem Leben, in welchen Lebensbereichen auch immer? Bedrückt uns mancherlei Mangel an Liebe in der Gemeinde? Oder ist es Mangel an Wachstum, Mangel an Freiheit? Was immer deine Not sein mag, die Ursache ist sicherlich unsere unzulängliche Gottesfurcht. Denn Gott sagt hier, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wenn wir also an Mangel leiden, an Mangel irgendeiner Art, dann fehlt es uns an Gottesfurcht. Die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Deshalb und genau deshalb ist das Wichtigste in unserem Leben und sollte oberste Priorität haben, Gott zu fürchten. Unser inneres Glück hängt davon ab, dass wir dem Herrn dienen und ihn fürchten. Dass wir nicht Menschenfurcht haben wie David, Furcht vor Saul, Furcht vor den Philistern und als kranker Irrer enden oder jemand, der sich so stellt, sondern dass wir einzig und allein Gott fürchten. Gott im Zentrum unseres Lebens, jeden Tag, jeden Moment. Haben wir Zweifel an dieser Verheißung? Nun, Vers 9 lädt uns ein, es auszuprobieren. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Oft werden diese Worte auf das Abendmahl bezogen oder im Kontext des Abendmahls erwähnt, aber der ursprüngliche Zusammenhang ist hier ein ganz anderer. Lasst uns schließlich zum dritten Teil kommen, Verse 16 bis 23. Es gibt zwei Lebenswege mit unterschiedlichem Ausgang. Hier beschreibt Vers 17 und Vers 22 den einen Lebensweg und die übrigen Verse den zweiten Lebensweg. Alles im Leben hat Konsequenzen und manches sogar für die Ewigkeit. Die Lektion dieses Abschnittes ist, wir sollen auf das Ende schauen. Unser Ziel als Gemeinde Jesu und als einzelner Gläubiger kann nie ein sorgenfreies und angenehmes und komfortables Leben sein, das die Welt so verzweifelt erstrebt. Die Welt sucht es mit allen Mitteln, ohne es zu erlangen. Und auch den Gläubigen ist gesagt, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Also das sogenannte Wohlstandsevangelium, das sagt, wenn du nur genug glaubst, dann wird es dir immer gut gehen, ist eine Irrlehre. Denn Gottes Wort sagt hier, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Also brauchen wir uns nicht wundern, wenn es auch in unserem Leben, in deinem und meinem, Schwierigkeiten und Probleme gibt. Selbstverschuldete oder nicht selbstverschuldete, spielt keine Rolle. Es gehört zu unserem irdischen Leben. Aber David fügt hier hinzu, aus dem allem errettet ihn der Herr, während die Gottlosen durch ihre Bosheit umkommen werden. Es ist zwar das Los der Auserwählten, Dornen und Disteln auf dem Lebensweg zu finden, aber das Ziel, das Ende, ist entscheidend. Und das, was wir jeder von uns beim normalen Autofahren praktizieren, sollten wir genauso auch in allen übrigen Bereichen des Lebens, vor allem im geistlichen Leben, praktizieren. Wir sind jetzt in Riedlingen, wenn wir nach Hamburg fahren wollen, müssen wir nach Norden fahren. Wenn wir dann auf eine Straße gehen Richtung Norden und nur mal angenommen, da kommt ein Schlagloch, dann sagen wir nicht, ach, die Straße ist mir zu schlecht, ich fahre doch lieber nach Westen oder nach Süden oder nach Osten. Ja, dann werden wir nie in Hamburg ankommen. Nicht die Qualität der Straße ist entscheidend, sondern das Ziel. Wenn ich nach Hamburg will, dann fahre ich auf einer Straße nach Norden. Und so sollte es auch in unserem geistlichen Leben sein. Wenn wir die Ewigkeit mit dem Herrn erreichen wollen, müssen wir ihm treu sein, treu bleiben und ihn im Mittelpunkt des Lebens haben. Nicht auf den komfortablen Lebensweg heute oder morgen schauen und auch akzeptieren, dass es Dornen und Disteln auf unserem Weg gibt, so wie es vielleicht manchmal ein Schlagloch auf der Straße gibt. Geschwister, deshalb dürfen wir nie das Streben der Welt, ihre Methoden und ihre Ziele uns zu eigen machen, wie David es hier versucht hat und gescheitert ist. Er vielleicht gemeint hat, durch seine eigene Cleverness kann er sich aus der Schwierigkeit rausboxen. Wenn der Herr mit uns eines Tages abrechnet, dann spielt unser Bankkonto, unser Aktiendepot, unsere Edelmetallreserven oder unsere Immobilien keine Rolle. Wir werden nur von unserem Himmelskonto einen Auszug zu Gesicht bekommen. Deshalb ist es das höchste Gut, das erstrebenswerteste Glück, der größte Schatz hier auf Erden, dem allmächtigen Gott zu dienen und mit ihm in Versöhnung durch Jesus Christus zu leben. Kein Sechser im Lotto, kein noch so toller Arbeitsplatz, kein noch so charmanter Lebenspartner, kein noch so fettes Bankkonto oder sonst irgendetwas kann Ersatz für unser Gottvertrauen sein, für unser Leben mit dem Herrn jeden Tag. Kommen wir nun gegen Ende der Predigt zu der Frage, die mich die ganze Zeit bewegt hat, als ich diesen Psalm studiert habe. Was war denn eigentlich das Geheimnis von Davids Leben, das ihn laut der Heiligen Schrift zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machte? Also wenn wir diese Begebenheit in 1. Samuel 21 studieren, würden wir wahrscheinlich nie auch nur auf den Gedanken kommen, hier ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir wissen aus anderen Episoden von David, er war nicht unfehlbar. Er hat Ehebruch begangen. Er hat tausende Menschen getötet. Er hat sogar den Mann von Bathseba töten lassen. Seine Kindererziehung war suboptimal, um es mal so auszudrücken. Wie kommt die Schrift auf den Gedanken, dass dies ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Es war sicherlich nicht sein moralisch hochwertiges Leben. Wir wissen ja, dass es viele Probleme gab. Was machte ihn nun so vorbildlich, dass die Schrift ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes nennt? Es ist, und das ist das Wichtigste, Geschwister, das möchte ich, dass ihr mitnehmt von heute nach Hause, es ist seine enge Beziehung zum Herrn und sein großes Vertrauen auf ihn. Egal, auch wenn er Mist gebaut hat, er hat sich besonnen, er kehrte immer wieder zu Gott zurück, gerade auch in den dunklen Stunden und Tage seines Lebens. Er hat ihm vertraut, er hat auch Gottes Urteile, Gottes Gericht in seinem Leben akzeptiert, als das Kind von Bathseba starb, als er in seiner eigenen Familie in große Schwierigkeiten kam und später im Leben nochmal auf der Flucht war vor seinem eigenen Sohn. Seine Familiengeschichte, seine Lebensgeschichte ist alles andere als fehlerfrei. Aber nicht deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, sondern weil er Gott vertraut hat, weil er trotz seiner Fehler oder inmitten seiner Fehler immer wieder sich auf Gott besonnen hat. Es gibt nur zwei Lebenswege auf dieser Erde und David beschreibt die hier am Ende des Psalms. Wer versucht, auf beiden zu gehen, der wird auf beiden Schiffbruch erleiden. Wer aber demütig ist, wer zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist, das ist genau das, was David im Kern seines Wesens war. Trotz aller seiner Fehler und Fehltritte war er zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes. Dem wird der Herr helfen. Kommen wir zurück zum Kern des Psalms. David ist in die Hände der Philister gefallen. Er hat Fehler gemacht, er hat gesündigt, hat sich auf die Feinde Gottes verlassen, wurde entdeckt und dann ist ihm das Herz in die Hose gerutscht. Er konnte nur noch beten. Glücklich sind wir, wenn uns das Herz in die Hose rutscht in Schwierigkeiten und wir nur noch beten können. Denn genau dann sind wir dem Herrn am nächsten. Dann vertrauen wir nicht mehr auf uns selbst, auf unsere Cleverness, auf andere Menschen oder auf andere Dinge, sondern auf den, der allein vertrauenswürdig ist und der ein Fundament für unser Leben ist. Lass mich kurz zusammenfassen. Wir haben in diesem Psalm 34 anhand eines der schlimmsten Tiefpunkte im Leben Davids gesehen. Einerseits sein krasses Versagen, seine Fehler, und andererseits auch seine Gottesfurcht, sein Vertrauen auf den Herrn, gerade mitten in dem Versagen, als er sich besann, zum Herrn geschrien, gefleht hat und Gott ihn daraus gebracht hat. Wir haben drei Hauptgedanken gesehen, die Rolle des Gebetes in Schwierigkeiten, Verse 2 bis 7, Gottesfurcht führt nie zu Mangel, Verse 8 bis 15, und zwei Lebenswege mit unterschiedlichem Ausgang in den Versen 16 bis 23. Die Beziehung zu seinem Gott war David das Wichtigste, das Höchste und das Erste. Wenn du gläubig bist, dann darf Gott kein Hobby in deinem Leben sein, das man so ab und zu mal ein bisschen verfolgt, ein paar Stunden die Woche, sondern wie bei David. Das Höchste, die erste Priorität, das Wichtigste im Leben. Jeden Tag, auch gerade in Schwierigkeiten. Und wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du den Herrn noch nicht kennst oder vertrauen kannst, wie David auf Gott in allen Schwierigkeiten vertraut hat, dann bitte ich dich, komm zu Jesus. Nimm die Erlösung an, die er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Vertraue dein Leben Jesus an, wende dein Leben, kehre um zu Jesus und vertraue ihm, denn er ist vertrauenswürdig. Und genauso wie Gott David aus diesen schlimmen Schwierigkeiten bei den Philistern errettet hat, kann er auch dich in deinen Schwierigkeiten erretten und dich auf einen neuen Weg bringen. Amen. Lasst uns gemeinsam noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, dass dein Wort wahr ist und ehrlich ist und uns die Realität auch über die Männer Gottes beschreibt, dass sie keineswegs fehlerfrei waren, keineswegs gute Menschen im allgemeinen Sinn, sondern dass sie tiefe Verfehlungen hatten, dass sie gescheitert sind, dass sie gedemütigt wurden, dass sie gegen dich gesündigt haben, wie hier David bei den Philistern. Herr, hilf du uns, dass wir aus dieser Episode lernen. Wir sind vielleicht noch nie so tief gesunken wie David hier in dieser Stunde, aber hilf uns in unseren schweren Stunden, dir zu vertrauen, ähnlich wie David, dass wir zu dir kommen, dass wir zu dir rufen, dass du das Wichtigste in unserem Leben bist, dass du unser Mittelpunkt bist. Hilf uns, dir zu vertrauen, heute, morgen, jeden Tag in der kommenden Woche. Hilf uns, dass du uns wichtig bist. Befreie uns vor der Angst vor Menschen und hilf uns, allein dich zu fürchten, denn du bist voll des Lobes wert. Du bist wert, verherrlicht und gepriesen zu werden, jeden Tag, jede Stunde. Wir danken dir, Herr, für die Lektionen aus dem Leben Davids und bitten dich, dass du uns das einprägst und dass wir es nicht vergessen, sondern in unserem Leben anwenden dürfen. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen nur noch gemeinsam das Vaterunser beten und vielleicht können wir auch dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich, behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.